So Gabel ist auf dem Tisch, die geklappt ist. Schön. Gut. Snake Wear, Mandrake, Floppy, das ist so eine kleine, die auf einer Floppy passt und dergleichen. Es gibt verschiedene. Und natürlich als letztes Debian, wo ich hier reden möchte, drüber reden möchte. Man kann generell Distributionen in zwei Teile, in zwei Gruppen einteilen. Einmal die kommerziellen, also Firmen, die damit Geld verdienen wollen, wie SUSE, Red Hat und so weiter. Und auf der anderen Seite freie Projekte, die das einfach aus Spaß machen, Spaß an der Freude, kein Geld verdienen. Und ich möchte vielleicht, bevor ich über die Vorteile von Debian rede, ein bisschen über die Nachteile oder Probleme der kommerziellen Distributionen reden. Kommerzielle Distributionen haben ein großes Problem. Sie müssen Geld verdienen, weil sie ihre Leute bezahlen müssen, weil sie Management haben, weil sie Werbung machen und so weiter. Und dadurch gibt es einen Release-Druck. Das heißt, SUSE muss, um wirtschaftlich arbeiten zu können, alle 4 Monate neue CD rausbringen. Wir wollen das, glaube ich, jetzt umstellen auf alle vier, fünf Monate oder sowas, ist ja egal. Da gibt es einen gewissen Release-Druck. Das heißt, sie müssen, auch wenn es nichts Neues gibt, was Neues machen. Sie müssen sich gut verkaufen. Sie müssen Masse produzieren. Deswegen haben sie einen gewissen Fokus. Sie haben zum Beispiel einen Fokus darauf, das Installationsprogramm muss bunt sein, muss schnell gehen, muss ohne Probleme gehen. Weil Zeitschriften testen genau das. Zeitschriften nehmen sich eine CD von Debian, eine CD von SUSE, von Red Hat, installieren die mal kurz, schreiben Bericht drüber und dann ist SUSE erster Stelle Platz 1. Debian, werden wir gleich sehen, Platz 6. Letzter Platz, Note 6. SUSE macht einen Fokus auf zahlende Kunden. Leute, die Geld haben. Dem ist das vollkommen egal. Wenn einer zu mir kommt und sagt, dem funktioniert das Steinproblem, nutzt was anderes. Interessiert mich eigentlich nicht. Übertrieben jetzt. Genauso, wenn Sie mal auf die Verpackung von SUSE gucken, steht immer ein KDE 3.0 kommt jetzt raus, habe ich gelesen, Ostern. Das neueste X, 4.2, irgendwas. Wenn Sie mal gucken, was die Version von Les ist, wenn Sie mal gucken, was die Version von Bash ist, was die Version von CD ist und ähnliche Sachen, den Client-Pool, sind die meistens sehr, sehr alt. Sie sind meistens nicht gut gepflegt. Das heißt, man achtet bei kommerziellen Distributionen typischerweise immer auf die Eye-Catcher, das, was man auf die Verpackung schreibt, dass man Bildschirmfotos draufklebt. Die sind meistens sehr neu, sehr buggy und die anderen Sachen werden nicht so meistens so verpflegt. Es gibt wirklich das Risiko, auch für Sie als Benutzer, wenn Sie eine kommerzielle Distribution nutzen, müssen Sie davon ausgehen, es kann passieren, dass vielleicht SUSE in 3 Jahren morgen nicht mehr gibt. Es gibt ja bekannte Beispiele, wo es passiert ist. Und dann stehen sie mit ihrem System da, was nicht mehr supported ist. Sie müssen wechseln. Ein großes Nachteil für sie. Eine kommerzielle Distribution hat auch ein Problem, dass sie meistens nicht so viele Entwickler bezahlen kann. Man hat meistens eine Handvoll bei den kleineren. SUSE hat ein paar hundert vielleicht noch. Das ist auch ein Problem von kommerziellen Distributionen. Und das Schlimmste ist noch das letzte Punkt. Management hat zu sagen, und das ist natürlich die Sache, weil die Geld verdienen wollen. Das ist ein Problem. Bei uns sieht das alles genau andersrum aus. Debian ist eine nicht kommerzielle Distribution. Es ist eine Vereinigung von freien Entwicklern, die in der Freizeit Debian machen. Debian wurde 1994 von dem Gründer von Ian Murdoch, das kommt auch der Name her, von seiner Frau und sein Name ist Debian entstanden, der Name. Und das Ziel war, eine nicht kommerzielle Distribution zu machen. Das war so die Zeit, wo SUSE gerade anfing, wo Red Hat gerade anfing, wo Slackware noch relativ groß war und wo dann das kommerzielle Zeug in Linux reinkam und meinte, wir müssen was Neues machen, wir müssen eine Distribution machen, die frei ist, die nach den gleichen Grundsätzen aufgebaut ist wie Linux selber, wie das X-Free-Projekt, wie KDE später, was eben einfach das macht, aus eigenen Willen her, nicht um damit Geld zu verdienen. Das heißt, es soll eine offene Entwicklung stattfinden, freie Software soll verwendet werden, nichts Gekauftes, die Distribution soll gut sein, soll bugfree sein, soll gut gemaintained werden. Wie gesagt, die Vorbilder waren andere freie Softwareprojekte. Und das ist eigentlich das Wichtige bei Debian, dass es frei ist. Ja. Es gibt noch andere, teilweise bauen die auf Debian auf. Es gibt aber auch andere, die ganz unabhängig sind. Jetzt weiß ich allerdings keinen Namen auswendig. Vielleicht weiß ein anderer einen. Es gibt aber einige. Also vor allem ganz diese kleinen sind frei, diese Floppy und dergleichen oder diese Router-Projekte. Das sind meistens alles freie Distributionen. Aber Debian ist, das kann man glaube ich so sagen, die große freie Distribution, wenn nicht überhaupt die einzigste ganz große Distribution, die den Anspruch hat. Gut, 1997, das war so die Zeit, wo ich angefangen habe mit Debian, haben die Debian-Entwickler damals festgeschrieben für sich, was Debian sein soll. Wir haben praktisch einen Vertrag mit der Gesellschaft gemacht, also einen einseitigen Vertrag. Wir sind Debian und wir möchten das machen in Zukunft und weitermachen. Das sind ein paar Punkte, die sehr wichtig für Debian sind, deswegen möchte ich sie hier aufführen. Der erste Punkt ist, dass Debian immer freie Software sein wird. Das heißt, wir werden nie vorhaben, Debian zu verkaufen in irgendeiner Art und Weise. Genauso haben wir gesagt und sagen es auch heute, dass alles das, was wir machen, wird freie Software sein. Das heißt, wenn wir irgendein Tool schreiben, um X schöner zu machen, um das Beste zu installieren, ist dieses immer freie Software. Das heißt, dieses Tool darf SUSE, darf Red Hat benutzen. Genauso nutzen wir auch viele freie Sachen von Red Hat. Red Hat macht das ja ähnlich. Red Hat macht auch alles, was sie machen, meistens als freie Software. Und so nutzen wir viele Tools von Red Hat. Das ist immer die Frage, wer zuerst da ist oder sowas. Der dritte Punkt ist, dass wir gesagt haben und auch sagen, dass wir nie Probleme, die wir haben, die unsere Software hat, die wir vertreiben, dass wir die irgendwie verheimlichen. Wir haben ein Backtracking-System. Ich weiß die letzte Zahl nicht. Da sind irgendwie 30.000, 40.000 offene Bugs drin. Ich sage einfach mal eine Zahl, es wird um die Größenordnung sein. Jeder kann Probleme dort eintragen, sagen, das funktioniert nicht, da gibt es eine Abhängigkeit, die fehlt, da ist ein Rechtschreibfehler in der Mainpage drin, das Icon gefällt mir nicht, ich hätte gerne ein neues Feature, ein XY oder sowas. Das kann jeder sich reinschauen, jeder kann gucken, wer darauf geantwortet hat, wer dafür zuständig ist, ob der was gemacht hat, aber nichts gemacht hat. Das ist dieser dritte Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Priorität für Debian soll sein, freie Software und die Nutzer. Oder die Nutzer und freie Software. Über die Reihenfolge wird oft gestritten. Das heißt, das, was die Nutzer wollen, das versuchen wir zu machen. Im Zweifel können sie selber Mitglied werden, es selber machen. Und eben Vorrang hat immer freie Software. Hier auf der Folie der letzte Punkt, auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir unterstützen unfreie Software, soweit wir das können. Es gibt Leute, die benutzen oder müssen Programme benutzen, die es nur unfrei gibt. Als schönes Beispiel, früher gab es keinen Browser, gab es nur Netscape. Netscape ist keine freie Software. Trotzdem gab es schon immer bei Debian ein Netscape-Paket. Dieses Paket machte Folgendes. Das ging zu ftp-netscape.com oder so, holte sich doch das Tarzip von Netscape in der aktuellen Version und installierte es auf dem lokalen Rechner. Das heißt, man gab einfach ein apt-get install Netscape, drückte return, bekam das Debian-Paket, das wiederum holte das normale Netscape-Paket und wurde dann auf dem lokalen System installiert. Und viele solche Installer gibt es. Es gibt auch richtige unfreie Software, die ganz normal installiert werden, soweit das erlaubt ist, copyright-mäßig. Soweit das geht, unterstützen wir das. Die Debian-Distributionen haben denn auch ein Regelwerk aufgesetzt, oder das länger ist, das ist die erste Folie davon, wo drin steht, was für uns freie Software ist. Ich sage immer, freie Software unterstützen wir, fördern wir, das ist unser Hauptanliegen. Nur was ist freie Software? Zuerst mal als Grundaussage, frei meint hier nicht frei Bier, sondern Freiheit. Das heißt, es geht um die Freiheit, nicht um das Kostenlossein. Und eine Software, die wir frei nennen, muss alle Punkte, die jetzt gleich kommen, von Debian Free Software Guidelines erfüllen. Der erste Punkt ist, dass diese Software frei vertrieben werden darf. Das heißt, es darf keinerlei Beschränkung geben, dass diese Software weitergegeben werden darf. Source Code der Software muss auch freigegeben werden können. Und muss vorhanden sein, demnach auch. Und er muss auch verändert werden dürfen. Weil nur dann können wir arbeiten. Wenn ein Bug drin ist, wir können den Softwarecode nicht ändern, können wir den Bug nicht fixen. Das bringt also nichts. Dann muss mindestens die Patch-Regel erlaubt sein. Es gibt schon mal so ein paar Lizenzen, die sagen, du darfst das Ding nicht patchen, dass das nicht selber ändern, dass man Patch dazulegen oder sowas. Das ist hier so eine kleine Ausnahmeregelung, wie weit wir das denn fassen. Es darf keine Gruppe oder Personen dürfen nicht ausgeschlossen werden. Das heißt, wenn in der Software drin steht, diese Software darf nicht von Bin Laden benutzt werden, dann ist diese nach unserer Definition nicht frei. Wenn da drin steht, Juden dürfen die nicht nutzen, ist sie nicht frei. Es darf nichts dergleichen eingeschränkt werden. Genauso darf keine Einsatzbereiche dürfen auch nicht ausgeschlossen werden. Wie zum Beispiel, wenn da steht, oft findet man sowas, das darf nicht zur Genforschung, nicht zur Atomenergie oder sowas benutzt werden, ist alles nicht frei, das findet man ab und zu schon mal. Oder darf nicht vom Militär benutzt werden oder sowas. Es darf also keine Einschränkung geben. Alle Rechte, die man bekommt, müssen weitergegeben werden können. Auch klar. Sonst ist das Ding nicht frei. Ganz wichtiger Punkt, diese Lizenz darf nicht nur für Debian gelten. Es gibt schon mal so Leute, das ist immer ganz interessant, man kriegt immer so Mails, und da gibt es immer so ein Mail, wo drin steht, ich habe ein super Programm geschrieben, das hätte ich gerne in Debian auf der CD drauf. Gut. Dann guckt sich das eine an, sagt, das Programm ist wirklich gut, aber es ist ja nicht frei. Das darf nicht weitergegeben werden, zum Beispiel. Und dann kommen meistens die Leute, ja, ist kein Problem, für die machen eine Ausgabe, die dürfen das. Dann ist das für uns immer noch keine freie Software, weil wenn, muss das für alle gelten. Wir wollen nicht irgendwas haben, was nur für Debian frei ist, sondern es muss für alle frei sein. Die Lizenz, das ist der letzte Punkt hier, darf andere Programme nicht stören oder Lizenzen anderer Programme. Wenn also irgendwas drinsteht, dieses Programm darf nicht mit X zusammen rausgebracht werden oder die Gnomen-Leute sagen würden, das darf nicht auf einer CD drauf, wo auch KDE drauf ist oder sowas, dann ist das auch keine freie Software. Man muss also, wichtig ist eigentlich der Grundkonsens, man muss nicht überlegen dürfen müssen, um ein Programm zu verwenden, zu verändern oder weitergeben zu müssen. Dann ist immer alles okay. So als Grund. Beispiele sind hier GPL, BSD oder Artist License, die das erfüllen. Das ist ein sehr trockener Stoff, aber diese Debian-Free Software Guidelines sind sehr wichtig, weil nur diese Regeln erlauben es uns als Gemeinschaft zu arbeiten in dem Projekt. Nur dann können wir Bugfixes, nur dann können wir Sachen weitergeben, nur so können Firmen unsere CDs nehmen und die einfach pressen und verkaufen und dergleichen. Nur diese Regeln erlauben das. Deswegen sind die ganz wichtig. Deswegen wird auch jeder Debian Maintainer, der bei uns zustößt, wird gesagt, hier, unterschreib bitte, dass du diese Regeln akzeptierst und die auch beachtest in Zukunft. Das ist eine ganz wichtige Sache. Nur deswegen können wir arbeiten. 1999, wir wollten immer größer, ich werde gleich ein paar Zahlen auch auflegen, hat man sich hingesetzt und hat eine Verfassung ausgearbeitet für Debian, wo denn drin steht, wer was darf, wer was muss. Und ich möchte jetzt die Verfassung, das ist, wie das typisch ist, bei juristischen Dokumenten sehr lang und sehr teilweise schlecht zu lesen im Vergleich zu normalen Texten oder normalen Programmcode. Deswegen hier nur ein paar Grundpfeiler vielleicht. Da drin steht, dass jeder seine Arbeit selber macht, freiwillig macht und dass er zu nichts gezwungen werden kann. Jeder macht das dann, wenn er Zeit hat. Jeder kann in seinem Bereich alles machen. Das heißt, wenn ich für ein Programm Y zuständig bin, bin ich dafür zuständig und ich darf da machen, was ich will, solange ich keine anderen störe. Ein ganz normales Prinzip. Und keiner kann mich zwingen, was Neues zu machen. Allerdings kann ein anderer im Zweifel, wenn ich nichts tue, das selber machen. Das ist klar. Alles soll im Konsens beschlossen werden. Es soll nichts irgendwie mit Mehrheiten durchgeboxt werden oder keiner hat irgendwie den starken Hammer, der sagt, und jetzt spreche ich und das wird so gemacht. Das läuft alles nicht. Es gibt keine zentrale Leitung, auch ein großer Nachteil. Und das letzte Wort haben die Entwickler als Ganzes. Also wenn alles schief geht, dann kann man so eine Abstimmung machen, also ein Global Solution oder sowas, und dann wird da abgestimmt. Es gibt ein Vote, Debian.org ist so ein Abstimmcenter, da kann man so eine Mail hinschicken als Debian Maintainer, die signiert ist, und sagen, ich stimme für Ja oder Nein. Und dann wird das entsprechend gehandhabt im Schluss. Es gibt so einen Debian Leader, das ist der Kopf, der aber nichts zu sagen hat. Der wird im Augenblick auch gewählt. Irgendwie, ich glaube, diese Woche ist noch Vorstellungsperiode und irgendwie nächstes Wochenende so fängt dann die Wahlperiode an, denn da wird er gewählt für ein Jahr. Hier die einzelnen Organe vielleicht. das Oberste ist eigentlich der einzelne Entwickler, der für seine eigene Arbeit zuständig ist und Stimmrechte hat. Als nächstes kommen die Entwickler als Ganzes, die eben das letzte Entscheidungsrecht hat, wenn Streitfälle, das glaube ich, ist einmal passiert. Den Projektleiter, wie der gerade gewählt wird, der darf Leute bestimmen, die für Sachen zuständig sind. Darf also hier du bist für den FTP-Server zuständig und gibt diesen Bereich dann diesenjenigen. Das kann er machen und kann so natürlich Diskussionen leiten oder ansprechen oder sowas. Ist der offizielle Repräsentant Debian, das heißt auf Messen sowas geht er hin und spricht so Reden und sowas, wenn es irgendwelche Sachen zu besprechen gibt und sowas, wie auch immer. Interessant, es gibt einen technischen Ausschuss, der hat als einziger das Recht, im technischen Fragen Leute zu bestimmen. Das heißt, wenn es irgendwie für mehrere Sachen zwei gegensätzliche Implementierungen gibt, die sich nicht gegenseitig vertragen, kann er sagen, hier das eine, das gewinnt. Und aus technischen Gründen kann den einzelnen Leute Entwickler überstimmen. Es gibt noch das Sekretariat, der die Wahlen abhält und den Richter über die Verfassung als solches ist. Es gibt hier ein schlechtes Bild, wo das ein bisschen dargestellt ist, aber ich glaube, es ist nicht interessant. Gut. Ein weiterer wichtiger Punkt, ein sehr wichtiger Punkt, wo sehr, sehr viele Sachen, die bei Debian gut laufen, von abhängig sind, ist die Policy. Das Problem ist ja, wie gesagt, wir sind mittlerweile fast 1000 Leute, oder etwas mehr sogar, und jeder macht so 2-3 Pakete. Und wir kommen in der Summe was an die 9 bis fast 10.000 mittlerweile dran, an Paketen, die wir haben. Und jeder macht nur 2-3. Das Problem ist, dass alle irgendwie miteinander funktionieren müssen. Es darf ja nicht passieren, dass wenn ich ein Paket installiere, das andere kaputt macht, überschreibt oder sowas. Und aus diesem Grunde gibt es eine Policy. Ein Regelwerk, das eigentlich relativ umfangreich ist. Also die Grundpolicy hat, glaube ich, was an die 50 Seiten. Dann gibt es noch viele Anhänge für verschiedene Bereiche. Und da steht relativ genau drin, wo was hin muss, wie Menüs eingetragen werden und so weiter und so fort. Und diese Policy eigentlich macht Debian so schön. Diese Policy sorgt dafür, dass Debian sehr aufgeräumt ist, dass alles funktioniert, dass ich einfach Upgrade machen kann über mehrere Releases, über mehrere Jahre hinweg. Und diese Policy regelt so einige Sachen, die ich für ein bisschen hier vorstellen möchte. Einmal so ganz allgemeine Sachen zum Betriebssystem. Also wo gehört welche Datei hin, steht da relativ genau drin. Wie sehen die Run-Levels aus? Es gibt bei Debian zum Beispiel keine Run-Level 1, 2, 3, 4, so wie es das SUSE gibt. 1 und 2 ist, glaube ich, ohne Netz, ohne X. 1 ist mit Netz, aber ohne X. Und das andere ist ja mit X, also mit XGDM oder sowas. Das gibt es alles bei Debian nicht. Das ist aber da festgelegt. Da steht drin, welcher Dienst wo gestartet werden muss und so weiter und so fort. Damit ist eben sichergestellt, dass wenn ich einen Webserver installiere, ist der erste nachdem gestartet wird, nachdem das Netz überhaupt da ist und sowas. Genauso gibt es da Hinweise zu Cronjobs, wo dann drin steht, was muss ein Paket machen, wenn es jeden Morgen um 3 Uhr oder alle 4 Minuten irgendwas gemacht haben möchte, wie muss es das eintragen. Dann gibt es da Hinweise zu, wie mit Dateien umgegangen werden, also wo werden wie Shared Libraries abgelegt, wie und wo werden wann Logfiles erzeugt, wie werden die rotiert, in welchem Rhythmus und so weiter und so fort. Wo liegen Konfigurationsdateien, wie haben die zu heißen, wie in welcher Struktur werden die angelegt. Da steht unter anderem auch zum Beispiel drin, dass kein Programm Konfigurationsdateien anderer Pakete verändern darf. Eine ganz wichtige Sache, weil nur so geht das Update. Denn zu besonderen Programmen wie zum Beispiel Daemons, Webserver, Mailsystem und dergleichen gibt es noch weitere Abschnitte, wo weitere Sachen abgelegt sind. Zum Beispiel wo werden CGIs abgelegt. Das muss man ja festlegen, weil es gibt bei Debian, was ich, 1-2 Hände voll Webserver, neben Apache noch andere. Und wenn man das nicht geregelt hätte, würde das jeder anders machen. Ganz wichtig sind so Sachen auch wie Menüsystem. Das regelt zum Beispiel, dass wenn ich irgendein Programm installiere, habe ich im FVVM, unter KDE, unter GNOME und unter allen anderen Window-Manager, die mir gar nicht jetzt einfallen, habe ich denn irgendwo im Menü den Button, wo ich dann draufklicken kann, dass das Programm gestartet oder installiert habe. Aber meine Policy, dass ich eben im Programm, wenn ich in irgendein Programm installiere, was ein GIF darstellen kann, weiß das System das und wird automatisch entsprechend gestartet, wenn ich das möchte. Diese einzelnen Regeln werden soweit möglich auch automatisch von Lintian überprüft. Es gibt Lintian Debian.org, da kann man draufgehen, da gibt es eine Liste, da steht dann drin, dieses Paket widerspricht den und den Regeln. Es ist sogar so, dass wenn ein Paket bei der Installation, wenn ich das hochlade, also im Prinzip baue ich das Paket ja zu Hause, lade das dann hoch auf Debian.org und dort wird dann, bevor es installiert wird, auf den FTP-Server, wird Debian angeworfen und wenn da gravierende Bugs drin sind, wenn zum Beispiel CGI wo ganz anders liegt, wie eigentlich vorgeschrieben, dann wird das erst gar nicht installiert auf den FTP-Server. Gut. Gucken wir weiter. Wie entwickeln wir? Ein wichtiger Punkt, und das ist auch, es kommen langsam zu Nachteilen von Debian. Debian ist sehr langsam, sehr konservativ. Die letzte stabile Version, die wir rausgebracht haben, ist jetzt fast 2 Jahre alt. Ich sage immer, Linux-Jahre sind Hundejahre. Nicht, weil die so schlimm sind, sondern ich sage das, weil man ja so sagt, wenn ein Hund 1 Jahr alt ist, ist er wirklich gerade 7 Jahre alt, wenn man es umrechnet, Lebens- und Menschenjahre. Bei Linux ist das ähnlich. In 1 Jahr passiert so viel wie in 7 Jahre. Wenn man es denkt, dass Debian, die letzte Stable, 2 Jahre alt ist, ist sie ja 14 Jahre alt. Das ist eine massiv lange Zeit. Heute, wenn Sie heute einen Rechner kaufen, können Sie Debian nicht installieren auf diesen Rechner. Ein gravierendes Problem für uns. Das ist die Stable, die wir haben. Das Problem ist, dass wir an der Stable ändern wir nichts mehr. Die Stable ist Stable. Das heißt, wir haben die damals rausgebracht, 2000 irgendwann, Mitte der 2000. Und haben da nie mehr was dran geändert. Das Einzige, was wir daran ändern, sind Bugfixes. Im Security-Bereich. Das heißt, wenn irgendwie in Samba ein Bug gefunden worden ist, hat das Security-Team hingegangen, hat das alte Samba genommen, hat doch den Bug rausgeholt und hat dann neues Samba gemacht, das auf Stable wieder eingesetzt. Da haben wir ein sehr stabiles, das heißt das Ding auch Stable, sehr stabiles System, weil wenn es läuft, läuft das, brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen und die Sicherheitsfixes sind alle da. Aber typischerweise sehr alt. Auf der anderen Seite haben wir die Unstable. Die Unstable ändert sich täglich. Hat mittlerweile was an, die in der Mainline-Situation, also eine freie Teil, weit über 8000 Pakete. Jede Woche kommen so 400 Uploads, also neuere Pakete, die vorher schon mal da waren und sowas. Und davon sind denn jede Woche zwischen 20 und 100, nachdem die Woche ist, ganz neue Pakete, die vorher noch gar nicht da waren. Es wächst also unwahrscheinlich. Die kann man auch nutzen. Kann man ganz mal benutzen, ist gar kein Problem. Nur, das Ding heißt Unstable, das muss also, man darf sich nicht wundern, wenn morgen irgendwas nicht mehr funktioniert. Das ändert sich ja täglich. Weiß keiner. Keiner weiß ja, was der andere gerade hochgeladen hat oder sowas. Kann sein, dass ich eine Library hochsetze, ein anderer benutzt die Library vielleicht und die funktioniert ja nicht oder sowas. Kann passieren. Aus der Unstable wird automatisch täglich die Testing erzeugt. Die Testing ist eine Situation, sag ich mal, das Best-of auf Unstable. Alle Pakete, die in Unstable drin sind, die dort 10 Tage im Normalfall bug-free sind, das heißt, es sind keine Bugs innerhalb von den ersten 10 Tagen gemeldet worden, die auf allen Architekturen, wo es vorher vorhanden war, in Sync sind, das heißt, ein Paket vorher auf Intel, auf Alpha, auf Spark vorhanden war und das neue Paket auch auf Intel, Alpha und Spark vorhanden war, habe ich einen Punkt auch, und wo alle Abhängigkeiten, wichtiger Punkt, wo alle Abhängigkeiten erfüllt sind, dann wandert dieses Paket von der Unstable in Testing. Testing ist eigentlich sehr stabil. Das ist, glaube ich, im letzten Jahr 2, wenn maximal 3 Mal vorgekommen für ein paar Tage, wo sie irgendwie unstable war, die Testing. Also wo irgendwas nicht funktionierte, wo auf einmal irgendwie PAM nicht mehr funktioniert, da konnte man sich nicht mehr anmelden oder sowas. Viele sagen, ich kann das nicht beurteilen aus eigener Erfahrung, dass die Testing so stabil sein soll und stabiler wie eine übliche SUSE oder eine übliche Red Hat. Das Problem ist, dass sehr viele Leute diese Testing auch nutzen. Das ist eigentlich gut, aber das Problem ist, keiner interessiert mehr die Stable. Alle sagen, lass das Stable, ich muss sowieso Testing. Das ist ein Riesenproblem im Augenblick, weil irgendwie die Stable, die neue Stable, kommt irgendwie nicht aus der Pötte. Das ist ein Riesenproblem. Gut, wir haben auf jeden Fall diese 3 Schienen. Wichtig für den Nutzer ist, er kann entscheiden, was er will. Er kann für den Serverbereich Stable nehmen. Das ist das Ideale, da kommt keiner rein, sage ich jetzt mal. Funktioniert einfach. Er kann, wenn er wirklich das Neueste vom Neuesten haben will, Unstable nehmen. Er kommt, oder früher kam da jede Woche ein neues KDE rein oder sowas. Und wenn er sagt, ich möchte ein ganz normales System für mich auf dem Desktop haben, ein bisschen rumspielen und sowas, ein relativ neues KDE, ich glaube, im Augenblick ist es in Unstable KDE 2.2 oder sowas und in Testing ist noch 2.1 drin, irgendwas. Der Unterschied ist nicht so groß. Meistens hängen wir so ein paar Wochen dahinter her. Kann er selber entscheiden, was er möchte. in dem Workshop, den ja heute auch irgendwann ist, werde ich das auch zeigen. Man kann das auch gemischen und dergleichen. Das werde ich also dann zeigen, was es da für Möglichkeiten gibt. Gut.
Eine Frage. Ja? Diese 182 Trainees, die in den Bugs, das sind die, ziehen sich auf Hoodie oder auf Anteppel?
Ja. Erkläre ich zuerst den Begriff. Wann gibt es eine neue Stable, muss ich vielleicht vorweg schicken. Wir machen dann eine neue Stable, wenn es keine Bugs mehr gibt. Das ist ein Problem. Gut, Bugs, was heißt Bug? Da ist jetzt nicht gemeint, dass wenn in der Main-Page ein Schreibfehler ist, das war auch ein Bug, aber das ist dann kein Bug, der so eine Stable aufhält. Es gibt deswegen den Status und Release-Critical Bug. Das heißt, ein Bug, der die Release aufhält, der Release-kritisch ist. Da haben wir, ich weiß nicht, die Zahlen, das war mal so auf 300, 200 Release-Critical Bugs gab es. Diese Zahl ist typischerweise die Zahl, von denen Unstable drin sind. Es gibt einen Release-Manager, der das verwaltet und der irgendwann sagt, jetzt sind alle Bugs raus oder der Bug ist nicht Release-Critical oder der wird nicht beachtet oder sowas. Der auch entscheidet letztendlich, was in Testing reinkommt und sowas. Weil Testing wird irgendwann einfach umbenannt in Stable und dann gibt es ein neues Testing. So ist das Verfahren. So. Und wir machen das so, dass wir einzelne Teile aus Testing nach und nach einfrieren. Im Augenblick durch das Base-System, was man zum Installieren braucht, was jeder hat, ist zum Beispiel eingefroren, da ändert sich auch nichts mehr dran, das ist soweit auch bugfrei. Das nächste gibt es Standard, danach gibt es Optional und Extra, sind so die weiteren Teile davon, die werden jetzt nach und nach vorgenommen und ich weiß jetzt die Zahl nicht, die Zahl ist etwas kleiner. Also, ja, das ist aber die allgemeine, die auf Unstable gezogen ist, die in Testing noch da sind, also die da raus müssen, damit Testing fertig wird, damit es released werden kann als neue Stable. Das sind weniger, aber es wird auch über 100, denke ich, sein. Ich weiß nicht, müssen wir nachgucken. Es gibt da zwei Seiten, wo man das nachschauen kann. Ich weiß das nicht auswendig. Gut. Besonderheiten. Das sind so ein paar Sachen, die ich eben auch schon genannt habe, die ich jetzt nach und nach vielleicht nochmal aufführen will, ein paar Sachen dazu sagen möchte. Zu einmal trennen wir, das ist auch besonders, was die meisten anderen nicht machen, freie und unfreie Software. Das heißt, wir haben einen eigenen FTP-Bereich, wo die freien Software drin sind, wo die unfreie drin ist. Und wir haben noch einen dritten, nennen wir Contrib, wo Programme drin sind, die frei sind, die aber unfreie Software brauchen, damit sie laufen. Beispiel zum Beispiel, der immer gerne genannt wird, ist zum Beispiel der 64er-Emulator. Der braucht das Original-ROM vom 64er, ne, von dem Commodore 64er. Deswegen ist das, und das Programm selbst ist aber frei. Das heißt aber, deswegen ist es ein Contrib, weil es nicht funktioniert, ohne unfreie Software zu benutzen. Gut. Wir haben eine hohe Qualität, obwohl ich das heute schon fast in Klammern setzen will. Wir haben mittlerweile so viele Maintainer und so viele Pakete, dass man das global gar nicht mehr sagen kann. Es gibt so ein paar schwarze Schafe, sage ich mal, unter den Paketen wie unter den Maintainern, die einfach keine Zeit mehr haben und keine Lust mehr haben vielleicht, was auch immer. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen. Aber sag ich mal, das Grund-Debian, was man so meistens benutzt, das ist eigentlich eine sehr hohe Qualität. Das kann man so pauschal sagen. Aber es gibt immer zwischendurch so Pakete, die vielleicht mal 3% aller Leute nutzen, die sind von schlechter Qualität. Das passiert schon mal, die schon mal so durchschlüpfen. Aber generell kann man sagen, wir haben sehr hohe Qualität. Ich behaupte einfach mal, wir haben das beste Packet Management. Das kann man leider so schlecht auf Folien zeigen. Deswegen nochmal die Einladung, in den Workshop zu gehen, wo ich das zeige. Das ist genial. Also es gibt nichts Schöneres, was wir da haben. Gut, Debian ist offen, stabil, frei. Dreistufiges Entwicklungskonzept. Testing, stable, unstable, hatte ich schon erzählt. Man kann natürlich alles benutzen, es ist nichts davon versteckt, ne? Alles ist offen, keine Frage, brauche ich nicht sagen. Lange Entwicklungszeiten, großes Problem im Augenblick. Hoffentlich wird das in Zukunft besser, sage ich jetzt mal. Wichtiger Punkt, alle Konfigurationsdateien liegen unter ETC. Ich habe das eben, steht in der Policy so drin. Das heißt, wenn Sie ETC sichern, etwas übertrieben vielleicht, wenn Sie ETC sichern, einen anderen Rechner nehmen, durch das ETC hineinkopieren, funktioniert Ihr Rechner genauso wie vorher. Von der Konfiguration her. Das heißt, es gibt keine Konfiguration. Ich habe das mal auf dem SUSE-System vor langer Zeit, mal sehen, was es heute noch ist. Da gab es die Konfiguration von Lynx, lag unter User Lib irgendwas. Schlimm. Gibt's nicht. Riesenbug. Release-Critical ohne Ende. Gut. Wir haben viele Pakete. Slink, das war die vorletzte Version, hatte was an 2000. Potatoes, die aktuelle, stabile Version, wie gesagt, schon 2 Jahre alt, hat an die 4000. Die Wudi, die noch nicht rauskommt, die hoffentlich irgendwann rauskommen wird dieses Jahr, hat was im Augenblick von 7,6, Tendenz steigend. Dieses Sit hat letzter Stand in den freien Bereich was an die 8100 irgendwas. Dadurch gibt es sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Ich werde vielleicht gleich noch eine Folie zu zeigen, wo man das sehen kann. Installation und Update kann man vollständig im Internet machen. Es reicht, wenn Sie einen vernünftigen Internetzugang haben, sprich Universität, Steckdose an der Wand zum Beispiel, oder DSL-Router oder sowas, so eine Kiste von was ich was, Elsa oder sowas, dann brauchen Sie meistens ein oder zwei Disketten, booten davon, alles andere können Sie aus dem Netz holen. Alles andere. Sie können jedes beliebige Paket aus dem Netz holen. Das heißt, wenn es sein muss, kaufen Sie eine CD, installieren davon, alles andere holen Sie aus dem Netz. Updates holen Sie aus dem Netz, alles kein Problem. Security-Updates, gut. Wir haben generell, ein wichtiger Punkt, Trennung von Client- und Server-Paketen. Sie haben das schon mal bei anderen Institutionen, obwohl die auch Tendenz bei anderen auch hingeht, dass sie das anders machen, so zum Beispiel NetBase, das Talkt, TalkD, Telnet, TelnetD und all sowas drin. Das machen wir nicht, wir machen daraus sehr viele Pakete, auch ein Grund, warum wir so viele haben. Das heißt, wir haben ein Paket für Telnet, von Telnet-D, wir haben ein Talk-D-Paket. Und wir haben nichts irgendwie, wo Sie einstellen können, ich möchte jetzt bitte Telnet einschalten oder sowas. Ich weiß nicht, andere machen das ja mit rc-config oder sowas. Bei uns machen Sie einfach apt-get install Telnet-D, dann haben Sie ein Telnet-D laufen. Wenn Sie nicht mehr haben wollen, machen Sie einfach apt-get remove Telnet-D, wird das Paket deinstalliert und damit hat natürlich auch alles andere. Was dazu, dann haben Sie keinen mehr, dann kann auch nicht mehr gestartet werden. Das ist ein etwas anderes Konzept. Das heißt, wir haben sehr viele modulare Pakete, die Sie auch austauschen können gegen andere Pakete mit der gleichen Funktionalität. Also ein sehr wichtiger Punkt hier, Trennung von Server und Client. Wir haben ein sehr aktives Security-Team. Wenn Sie auf die Webseiten gucken, werden Sie das feststellen. Wenn Sie die Linux Weekly News lesen, ich weiß nicht, so ein englischsprachiges Online-Magazin, was wöchentlich rauskommt, da werden Sie meistens sehen, dass die ja mit immer an den ersten Stellen normalerweise liegt. Normalerweise gibt es natürlich Ausnahmen. Wenn es neue Bugs gibt, gibt es auch neue Patches. Sehr umfangreiche Informationen, weil wir sind ja ein offenes Projekt. Alles wird irgendwie über Mailinglisten und so abgehandelt. Das heißt, wenn Sie in Google Debian eingeben, irgendeinen Begriff, finden Sie typischerweise immer Informationen zu diesem Begriff, wie man es macht, wie man es nicht macht, wie es Bugfixes gibt und dergleichen. Wie gesagt, Support gibt über Mailinglisten, IRC oder auch kommerziell gibt es. Hier in Deutschland und auch in anderen Ländern sehr viele Firmen, die das kommerziell anbieten. Wir haben sehr viele Architekturen. Ich denke auch mit die meisten. Es sind, glaube ich, in der ganzen Zahl was an 13, 14 Stück, die wir haben. Man kann heute eigentlich sagen, überall da, wo ein Linux drauf läuft, läuft auch ein Debian drauf. Beispiele hier Intel, Alpha, M86K, PowerPC, Spark und so weiter. Die meisten wird das Intel interessieren. Interessant, es gibt Projekte, die Debian einsetzen ohne Linux. Einmal ist das Herd zu nennen, das heißt, Sie können Debian auf Herd-Basis nutzen. Es gibt neuerdings, das ist ganz am Anfang, da gibt es noch nichts Pakete, die Sie groß runterladen können, auch im BSD, NetBSD auf Debian-Basis. Das heißt, Sie haben praktisch das gleiche Debian, das unterscheidet sich überhaupt nicht von normalen Debian, nur dass Sie kein Linux, sondern BSD haben. Und genauso gibt es Überlegungen von einigen Leuten, das auf Windows-Basis zu machen. Das heißt, Sie geben unter Windows auf der Eingabeaufforderung, geben Sie apt-get install KDE ein und Sie haben KDE unter Windows. Gut, da hat auch noch keiner was gemacht. Ich sehe, dass ich nicht mehr lange Zeit habe. 10 Minuten noch, wunderbar. Ja gut, es kommt hin. Gut, dadurch, dass wir so viele Architekturen haben, wir haben so Autobilder, die automatisch alle Pakete, wenn ich ein Paket auf Intel hochlade, wird das automatisch für Alpha, Spark und so weiter übersetzt. Und dafür werden natürlich auch Fehler generiert. Dann kriegt ihr das Bug-Report wieder zurück. Das heißt, generell sind die Pakete sehr ordentlich, weil solche Fehler, die nur auf Intel funktionieren oder sowas, gar nicht zustande kommen. Update ist SSH möglich. Auch wichtiger Punkt, wenn Sie das übers Netz machen wollen, auf irgendwelchen Servern. Jeder kann mithelfen, jeder soll mithelfen, jeder kann Entwickler werden. Interessant, wir haben ein Kernel Package. Das ist ein Programm, um ein Kernel zu ein Make vom Kernel zu machen. Der typische Weg ist ja, dass Sie Kernel-Sourcen runterziehen, machen da den Config, also make-config oder x-config oder sowas, oder menü-config, machen den make-z-image oder sowas und den make-install. Übliche Verfahren. Geht natürlich bei Debian genauso. Generell kann man sagen, alles geht bei Debian auch so wie bei anderen. Aber wir haben zusätzlich, wenn einer das möchte, Kernel-Package. Das funktioniert etwas anders. Ja, schön, werde ich vielleicht auch im Workshop zeigen. Sie holen sich die Kernel-Sourcen, entweder vom Debian-Server oder vom normalen FTP-Server runter, starten ein Kernel-Package und der macht alles automatisch. Und Sie kriegen ein Deb-Paket. was sie entweder auf ihren eigenen Rechner, aber der Trick ist, auch auf anderen Rechnern installieren können. Das heißt, wir können zum Beispiel einen langsamen Notebook, einen schnellen, richtigen Rechner, auf den richtigen Rechner laden sie die Sourcen, machen weg mit dem Kernel-Package, haben ein Deb oder mehrere Debs, die installieren sie dann auf ihren Notebook und da haben sie noch einen Kernel drauf, ohne 3 Stunden zu warten. Interessante Sache. Hohe Modalität, hatte ich gesagt. Wir haben ein Bug-Tracking-System, wo alle Bugs gemeldet werden können, wo man sie auch nachlesen kann. Wir haben kein zentrales Admin-Werkzeug. Für manche ein Nachteil, für viele ein großer Vorteil. Es gibt kein Yast. Sie können alles mit VI machen, Sie dürfen alles mit VI machen, Sie müssen es nicht. Sie können genauso gut Webmin benutzen, Sie können genauso gut andere Tools benutzen, die es da gibt, wie linconfig oder sowas. Oder weiß ich nicht. Können Sie alles nutzen, auch nebeneinander, es muss alles funktionieren. Es gibt viele Entwickler. Es gibt eine Policy, die heißt, jedes Programm muss eine Mainpage haben. Werden Sie typischerweise immer finden. Es gibt fast keine Programme, wo keine Mainpage gibt. Und wenn die Mainpage nur laut ist, es gibt keine Mainpage. Gut, wir haben gleiche Randeffel. Ein wichtiger Punkt hatte ich schon gesagt, wir haben Main-Support. In der ganzen kann man sagen, wir sind zuverlässig, wir haben einfache Administration und wir sind aktualisierbar. Ein wichtiger Punkt vielleicht als Grundsatz, weil auch gleich die Zeit zu Ende ist. Debian, sage ich immer, versucht nicht ein stabiles Windows zu sein. Debian versucht ein stabiles Unix zu sein. Das heißt, der Ansatz ist ein anderer. Ne? Das ist ein Unix. In dem ist es wirklich Unix. Das heißt, wenn Sie einfach eine CD reindecken wollen, zweimal klicken wollen, haben dann irgendwas installiert und alles funktioniert, das ist bei Debian nicht so. Im Zweifel, das werde ich auch in einem Workshop zeigen, wenn Sie was installiert, in dem installieren, haben Sie eine Textkonsole, Ihre Festplatte ist massiv leer, keine 100 Megabyte sind drauf und das andere machen Sie von Hand, in Anführungsstrichen. Gut, hier kurz ein Aufzug, wie das Debian sich entwickelt hat. Interessant ist so ein bisschen die Paketanzahl und die Anzahl der Maintainer. Als letztes hier, man beachte bitte die 6 Fragezeichen, die sind viel zu wenig. Es gibt nur eine Aussage, wann Woody fertig ist. Ich werde immer gefragt, Woody wird dann fertig, wenn sie fertig ist, wenn keine Bugs mehr da sind. Ich hoffe, ich hatte mal geschrieben, mal irgendwie vor Ende 2001, naja, mittlerweile sind wir Sommer 2002. Mein Kollege meinte eben, schreib einfach Sommer hin. Das Jahr brauchst du ja nicht zu sagen. Gut. Ja, sicher.
Wenn man jetzt eine modernere hat, kann man von der alten einfach Pakete einspielen?
Ja. Ich kann das sagen, ja. Ich sagte, das ist aktualisierbar, das stimmt. Ich habe mit zu Hause, wie gesagt, ich habe 97 angefangen und ich habe noch nie Debian neu installiert. Ich habe Debian damals auf diesen alten Rechner gehabt, habe das immer mit installiert, geupgradet, meinen neuen Rechner eingebaut, natürlich ein paar Config geändert, eine neue Grafikkarte und sowas, ein neues Gehäuse und sowas, aber nie neu installiert. Sie brauchen im Prinzip nie Debian neu zu installieren, wenn Sie es einmal haben. Wenn Sie Backups machen, kann nie was schief gehen. Wichtiger Vorteil von Debian, deswegen ist auch die Installation so schlecht, in Anführungsstrichen, weil es interessiert keinen. Ja.
Ich habe eine Frage zu Woody. Ja. Wenn man auf den offiziellen CD-Server geht, also es hat ja nicht jeder einen ADSL-Anschluss,
möchte
ein Image haben, dann landet man immer bei Potato. Es würde doch vielleicht helfen, auch für das Bug-Reporting, wenn man auch CD-Images für den Woody anbietet.
Gibt's da eine Möglichkeit? Also einmal das Problem ist, es gibt keine Woody. Das heißt, Woody ändert sich täglich. Das heißt, im Prinzip die CD, die ich heute rausbringe, die braucht ja, also über Nacht muss ja auch gebaut werden, dauert das einfach eine Zeit, dann ist sie schon veraltet im Prinzip. Generell sagen die Debian-Leute, die CDs machen, das ist sowieso eigentlich total Unsinn, CDs anzubieten. Bei der Woody sind das irgendwie 8 oder 9 CDs im Umfang, reine Binary, keine Sourcen, nur Binary. Dafür nutzt man typischerweise sowieso nur 1000 Pakete, also ein Achtel von oder sowas. Das heißt, das ist sowieso nur Schrott, was man sich herunterlädt. Im Prinzip reicht es aus, wenn man die Installation selber hat und holt sich die unwichtigen Pakete, also jetzt, wenn man vielleicht gerade irgendwas außen vor lässt, wie man vielleicht doch gerne auf CD haben möchte, übers Netz, das geht ohne Probleme. Also es ist so ein Problem. Ja, und man kann, wie gesagt, aber es gibt auch Woody-Pakete inoffizielle Art, also offiziell wird es geben, wenn es Woody raus ist, die man dann bei LinISO sowas bestellen kann oder bei verschiedensten Herstellern. Ich habe, glaube ich, keine Zeit mehr. 5 Minuten, gut. Vielleicht ein paar Sachen zu Woody. Wie gesagt, irgendwie über 6 Architekturen werden wir haben, 8000 Pakete und mehr. Vielleicht mit ein bisschen Glück, hallo Klaus, kein Problem. Wird das erste Herd sein, was mitgeliefert wird? Wir haben noch das alte Installationssystem, wir bauen gerade ein neues, was denn mit der Woody Plus 1 rauskommen wird. Wir haben das erste Mal Support für signierte Pakete. dabei. Es gibt Apps, neue Frontends dazu. Linux 2.4 Support. Woody wird standardmäßig, sehr wahrscheinlich mit 2.2 ausgeliefert. Obwohl sich gerade auch der Bruch ist, dass es geändert wird, auf 2.4 umgesetzt wird. Ist X-Free 4.1 vielleicht, wenn es noch länger dauert, 4.2 dabei. Es gibt KDE das erste Mal. Vorher gab es kein KDE. Und ein neueres GNOME. Und die Konfiguration wird fast durchgehend mit DevConf gemacht bei der Installation. Ausblick, vielleicht das letzte Folie hier in diesem Zusammenhang. Der neue Installer wird App-basiert sein. Ein sehr schönes Ding, das heißt, Sie können bei Installationen sehr viele Sachen aus dem Netz holen. Modular sehr aufgebaut, mit Hardware-Erkennung. Da wird der Klaus auch gleich sehr schöne Sachen zeigen, kann ich auch nur empfehlen. Mehr Packages, neuere Packages, klar. Internalisierung, ich habe gerade selber ein Projekt, leite ich, was die Paketbeschreibung eines Pakets übersetzt. Die gibt es standardmäßig nur in Englisch. Mittlerweile haben wir die Übersetzung für 13 Sprachen, inklusive Japanisch, Deutsch, Französisch und dergleichen drin. Das werden wir zu Woody fast fertig haben. Wir sind gerade bei 60% Übersetzung. Hoffentlich dann ein schnelles Release. Es gibt Font Manager und ähnliche Sachen, die ich hier nicht weiter aufführen möchte jetzt, weil die Zeit weg ist. Gut, wo kriegt man Debian her? Das Beste ist von Freunden. Das ist immer das Beste, einfach kopieren. Wird ihnen keiner verbieten. Aus dem Internet, wie auch die Entwicklerversion, wie auch schon mehrmals gesagt. Da liegt die ab und zu mal bei Zeitschriften dabei. SHIP, Linux User war sie immer bei oder sowas. Bei Händlern, wo sie sie kaufen können. Die machen nichts anderes, als sie unsere CDs meistens nehmen und die einfach pressen. Also uns Supporter meistens dabei geben oder ein Buch dabei legen oder sowas. Oder es gibt ja noch andere Distributionen, die eben auch Debian benutzen, wie auch, wenn ich das mal so nennen darf, der Klaus, der gleich die Knoppix vorstellt, die auch Debian-basiert ist. Das heißt, das Ding kostet zwischen 0 und 100 Mark, nachdem, wo man es kauft im Endeffekt und wann man es kaufen möchte. Gut. Also bei mir kostet es 0 bis 100 Mark, wie gesagt. Gut, das soll die erste Folie gewesen sein. Ich habe zwar noch ein paar in Reserve, aber ich glaube, die kann ich nicht mehr zeigen, weil die Zeit weg ist. Vielleicht gibt es noch allgemeine Fragen. Sonst vielleicht kurz noch das letzte Wort von mir. Bevor ich auf Fragen eingehe, es gibt Bücher über Debian, mehrere. Also wenn man bei Amazon oder in den Buchhandel geht und Debian nachfragt, findet man so ein paar deutsche und ein Dutzend oder zwei Dutzend englische Bücher dazu.
Sehr gutes Buch ist das von Peter Gang.
Genau.
Der wird nun Linux. Ist ein bisschen dicker, aber das ist ja für Anfänger geeignet. Das ist
grundlegende Einführung in IPv. Gut. Sonst noch ein Hinweis auf meinen Workshop. Der um 2 Uhr ist, wo ich das alles ein bisschen live zeige. Vielleicht ein ganz interessanter wieder Vortrag hier.
Mach ruhig weiter, ich bin fertig.
Gut, sonst höre ich auf. Dann kann ich gleich am Stand unten noch Fragen dergleichen und dann stecke ich mich hier aus und dann kannst du auch anfangen. Danke.